Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Theater am Küchengarten. Ein Theater mit Seele. Club Voltaire. Dietrich Kittner. Die ganze Welt wird immer doofer. So richtig lustig. Nur Hannover? Kabarett oder Comedy?
Die ganze Welt wird immer doofer. So richtig toll ist nur Hannover? Mal im Ernst. Katastrophenkrieg, Rechtsruck überall. Es ist eigentlich zum Heulen. Und wenn es zum Weinen nicht reicht, dann lach doch. Ich bin Volker Wiedersheim und in dieser Folge vom Hatz-Podcast Klar soweit sitze ich zusammen mit dem Hatz-Kollegen Uwe Jansen in einem Haus des Humors, nämlich im TAK, dem Theater am Küchengarten. Und bei uns ist auch der Theaterchef Jan Schmitz. Hallo Uwe, hallo Jan, grüß euch hier zwei.
Moin.
Moin, hallo.
So, wir müssen einen Disclaimer vorweg schicken und der geht so. Der Uwe Jansen und wir gehörten mal gemeinschaftlich zu einer Satiregruppe hier in Hannover, das war der Salon Herbert Royale, ist es immer noch, der seine brillante Karriere hier im Haus im Theater am Küchengarten begonnen hat. Das heißt, es gab früher mal und gibt punktuell auch heute noch sozusagen geschäftliche Beziehungen zwischen uns und dem Haus und dem Jan Schmitz. Und das wollten wir einfach mal vorweg klar gesagt haben. Trotzdem nehmen wir den Jan Schmitz jetzt mal in die Mangel, nämlich: Wie ist das eigentlich? Hat das TAK in diesen schwierigen Zeiten gut lachen? Wie geht es der Kulturgattung Kabarett?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle im Moment. Also ich würde mal sagen, es ist nicht mehr ganz so wie vorher. Aber
was ist denn nicht mehr ganz so wie vorher? Ist das Scheibenwischer und Dieter Hildebrand oder
wovon? Ja, natürlich. Ne? Also okay. Natürlich hatte Kabarett einen sehr viel höheren Stellenwert, sagen wir mal vor 20 Jahren und so. Aber jetzt müsste es eigentlich wieder einen höheren Stellenwert und noch einen höheren Stellenwert haben als damals in diesen Zeiten, würde ich mal sagen, politisch. Also die Kabarett ist ja auch eine Art von Aufarbeitung des Ganzen und man sollte sich das angucken, aber insgesamt würde ich eher sagen, die Leute sind auch ein bisschen Politik verdrossen in einer Art und Weise und können sich das nicht mehr die ganze Zeit anhören, habe ich das Gefühl. Also Titel zum Beispiel, in denen es sehr ernsthaft zugeht, sagen wir schon mal, ist schwieriger zu verkaufen, als wenn man das Gefühl hat, der Abend könnte einfach sehr lustig, einfach und locker werden. Also jetzt das ganz schwere politische Kabarett ist bisschen weniger gefragt, muss man sagen.
Wenigstens entstehungsgeschichtlich ist Kabarett immer links. Ja. Teilweise sogar sehr links. Wir kommen später noch auf die Geschichte dieses Hauses. Ja. Das ist ja extrem links gestartet. Jetzt haben in den beiden Ländern, Bundesländern Thüringen und Sachsen, die Blauen, die AfD, um die oder über 30% bei den Landtagswahlen geholt. Es folgt noch Brandenburg in der Landtagswahl Ende des Monats, da wird es wohl ähnlich ausgehen. Ist das eigentlich ein Hintergrund, vor dem das Kabarett jetzt weiter links ist? Oder gibt es auch schon rechtes Kabarett?
Also ich würde sagen, Kabarett kann erstmal in dem Sinne nicht rechts sein, meiner Meinung nach. Das ist dann eher etwas anderes. Aber ich glaube, es hat schon wieder ein bisschen abgenommen, aber vor allem in der Corona-Zeit gab es da schon krasse, inhaltliche Veränderungen bei manchen Kabarettistinnen und Kabarettisten. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger geworden jetzt, aber es gibt natürlich wirklich den einen oder die andere, die schon in dem Bereich jetzt unterwegs sind. Das ist nur nicht mehr ganz so deutlich. Also die wurden dann auch eher aus der Szene so ein bisschen weggeschoben. Darum kriegt man das, glaube ich, nicht mehr ganz so doll mit. Vorher waren das Leute, die haben halt dann üblicherweise zum Beispiel in dem Haus hier gespielt oder in anderen Häusern. Hier tatsächlich weniger, das sind dann eher ein bisschen kleinere Häuser gewesen. Und dann hat man das so im Programm mitbekommen. Ne? Ich buche ja zum Beispiel auch einfach Leute, weil die schon immer hier sind und immer einen bestimmten Inhalt gebracht haben und immer eine bestimmte Qualität gebracht haben. Und dann guckt man sich so ein Programm hier vor Ort an. Das ist natürlich schwierig, das komplett vorher zu sehen. Und dann merkt man, okay, das geht jetzt in eine andere Richtung, spannend und so. Und dann muss man mit denen darüber reden. Und dann, aber es gibt schon eine Veränderung da, das stimmt.
Uwe Jansen, Kolumnist bei der Zeitung, unter anderem Autor der wöchentlichen Platzwart-Glosse über Hannover 96, Lütje Lagen-Autor und eben auch selbst als Satiriker auf der Bühne. Der Salon Herbert Royal ist nicht im strengeren, engeren Sinne politisch, aber du kennst immerhin das Geschehen auf der Bühne und den Austausch mit dem Publikum. Sind alle linken Pointen schon erzählt und man kann damit niemandem mehr hinterm Ofen vorlocken? Und muss man sich neue Pointen überlegen, die dann auch mal, oh, jetzt hat er Björn Höcke gesagt. So, kommt das vor?
Ja, jetzt hat er Hitler gesagt. Ne?
Jetzt hat er Hitler gesagt. Ich wollte das umschiffen, genau.
Ich glaube, es ist nie genug von irgendwas also erzählt. Es ist nie irgendwas auserzählt. Du hast es richtig formuliert. Du wirst irgendwann müde, schlechte Nachrichten nochmal aufgetischt zu bekommen. Manchmal ist ein lockerer Abend einfach genau das Richtige, was du, wenn du selber einen stressigen Tag hattest, was du dann haben willst und eben nicht dann noch schwieriges politisches Kabarett, wo du vielleicht auch dich total konzentrieren musst, um den Ausführungen da überhaupt zu folgen, auch wenn es gut ist. Und das kann eben auch sein, dass solche Leute sich dann eben mal vor YouTube hinsetzen und sich das da angucken und dann aber auch ausmachen. Dann reicht vielleicht auch 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Aber wenn man ins Takt geht, hat man eine Abendunterhaltung und da total schweres Programm. Geht auch, aber vielleicht nicht immer, weil schlechte Nachrichten haben wir wirklich genug. Ne?
Welche Acts, welche Satiriker, welche KabarettistInnen laufen hier im Takt? Was wollen die Leute sehen? Hilft es immer, wenn jemand Fernsehprominenz hat und dann hier ins Theater kommt, verkauft sich das besser als Leute, die da nicht mitspielen können?
Das war früher mal noch anders. Also das hat auch stark abgenommen. Fernsehen ist wirklich nicht mehr ganz so relevant in der Richtung. Meistens hilft es natürlich immer noch. Ne? Also gerade in unserer Zielgruppe schauen natürlich noch viele Leute irgendwie auch Fernsehen. Die ist ja im Kabarett auch noch etwas älter. Das ändert sich ja zum Glück auch ein wenig. Und da ist natürlich Fernsehen präsent und die Leute sehen dann einen Künstler, eine Künstlerin und kommen dann natürlich auch dahin. Das ist schon relevant. Ne? Aber es kann auch auf einer anderen Basis funktionieren. Einfach tatsächlich richtiges interessiertes Kabarettpublikum bekommt das auch noch anders mit. Ne? Also die sehen das auf anderen Veranstaltungen oder sehen das mittlerweile auch im Internet, bei YouTube oder anderen Formaten, dass es ja halt einfach qualitativ inhaltlich toll ist und dann kommen die auch. Das muss nicht unbedingt die Fernsehpräsenz sein. Ich habe auch ein paar Künstlerinnen, Sarah Hagenberg zum Beispiel, die hat ja auch unseren Gaul letztens gewonnen, weil es qualitativ toll ist. Die hat keine.
Der Gaul ist ein niedersächsischer Kabarettpreis.
Genau, also richtig, genau, ganz ja, genau. Und die hat in dem Sinne keine richtige Fernsehpräsenz, aber die wird gekauft ohne Ende. Ne? Und natürlich in Hannover auch die ganzen quasi Hannover Residents quasi wie Salon Herbert Royal oder Uwe Du mit Imre und natürlich Brodovi. Matthias Brodovi, ne? Die ja. Das geht immer, das ist immer toll. Ja. Aber genau, sehr schweres politisches Kabarett, da hilft es, dass es im Fernsehen läuft, in den üblichen Sendungen von Anstalt bis Mitternachtsspitzen. Genau, aber es ist nicht mehr das Wichtigste.
Ist denn eigentlich so, dass, wenn du die jüngeren Leute jetzt ansprichst, du sagtest, es ist durchaus ein bisschen jünger geworden, und Kabarett hat sich ja immer an eher ein intellektuelles Publikum gerichtet, also Comedy, ne?
Komm, mach den Witz, der ist schön.
Soll ich?
Ja, welchen davon?
Ich kann ihn nicht mehr machen.
Was ist der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett?
Ja.
Comedy macht es wegen dem Geld und Kabarett macht es wegen des Geldes.
Oh.
Oh, Deutschlehrer, ihr hättet es verhindern können.
Man bat bis zur Bühne hier.
Also das sollte man schon verstehen, ja. Das ist Mindestanforderung, mir herzukommen.
Ja. Genau. Nee, was ich sagen wollte ist, dieses junge Publikum, musst du für die ein, wie man ja heute sagt, wokes Kabarett machen oder geht da auch eher irgendwas auf die Glocke?
Also zum Teil, also das unterscheidet sich auch bei denen, glaube ich, mittlerweile sehr. Das ändert sich ja schon wieder so ein bisschen. Ne? Mhm. Also es gibt so einen Teil der Generation, die das super wichtig ist. Ne? Das ist ja auch irgendwo, was heißt irgendwo, das ist natürlich auch eine wichtige Geschichte total. Und manche finden das dann ganz wichtig. Das muss extrem woke sein. Alles, was da dran vorbeigeht, geht gar nicht. Mhm. Ne? Und es gibt aber wieder einen Teil der jungen Leute, die sich damit auch noch mehr auseinandersetzen oder andere Strömungen wieder akzeptieren oder auch wollen, ne? Weil es ist ja immer ein Hin und Her irgendwo. Und da gibt's dann halt Leute, die dann denken, das ist jetzt genau halt was für jüngere Menschen und denken, das ist dann auch komplett woke und dann geht es vielleicht mal ein bisschen in die andere Richtung, sind die auch sehr, sehr beleidigt und gehen dann natürlich auch, ne, sowas gibt es schon.
Gibt's das wirklich, dass Leute aufstehen mitten in der Vorstellung und gehen?
Ja, manchmal, ne, das ist, also früher war das, beim Kabarett ist das ein Ritterschlag, ne? Ja, also ja. Wenn die Hälfte des Publikums geht, dann ist man der König, sagen wir es mal so, ne? Also das war
dann haben sie ja die Tickets bezahlt.
Ja, erstmal das. Nein, also das zeigt ja auch, Kabarett soll natürlich anstoßen, soll natürlich Inhalte bringen, worüber die Leute diskutieren, auch mal Gedankenanreize bringen, die man vielleicht vorher nicht hatte, ne? Und die einen vielleicht auch sehr stören können, sich darüber zu unterhalten. Das ist vielleicht zum Teil ein bisschen schwieriger geworden, ja. Dass die Leute dann auch, ja, aber eigentlich sind die Leute ein bisschen höflicher geworden und bleiben bis zum Ende, das gibt's selten, aber das gibt es noch. Also wenn's zu sehr stört, dann gehen die Leute manchmal und manche sind aber auch so, dass sie sich dann damit auseinandersetzen und das ist mir natürlich lieber.
So, und jetzt die Historie dieses Theaters. Die reicht auch zurück bis in die späten 60er Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ist hervorgegangen aus dem ursprünglich gegründeten Club Voltaire. Ein linker Intellektuellenzirkel hier im Städtchen, zu dem anfangs auch mal der ewige Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg gehörte, der übrigens auch ein Namensgeber der Legende nach vom Salon Herbert Royal ist, der König unter den demokratisch gewählten Oberbürgermeistern sozusagen. Wie ist dieser Club Voltaire oder wie ist diese linke Truppe dann am Ende hier nach Linden in dieses Haus gekommen? Weiß man das?
Also, mir ist bekannt, also es ging ja aus dem TAP hervor, also ne, also natürlich erstmal Schmalstieg war in diesem Club Voltaire, aber der Gründer des Theaters natürlich Dietrich Kittner, der hat das in seinem Wohnhaus im Keller gegründet. In wann und wie, in welchem Zeitraum dann dieser Club Voltaire davor oder dabei war, weiß ich gar nicht, vielleicht weißt du da mehr.
Der Kittner gehörte auch zu diesem Zirkel.
Das weiß ich,
Auf der Bult war das, ne?
Das Lustige ist, das ist 11 Häuser neben dem Haus meiner Familie, meiner Kindheit.
Also
Bischofsholerdamm 66 war unser Haus, Bischofsholerdamm 88, da das TAP, das Theater auf der Bult. Ja. Irgendwann hieß es auch mal KKK, Kittners kritisches Kabarett. Und irgendwann musste der aus diesem Kellerbetrieb Kittner war ein ganz linker Kommunist, kann man sagen, und deshalb auch nicht überall in der Stadt wohl gelitten. Und er hat den Politikern, Politikerinnen, den Handelnden auch wirklich aufs Maul gegeben, kabarettistisch.
Die einzige Kabarettveranstaltung, auf der je war, die nach Mitternacht zu Ende war.
Kittner war ein Konditionstier.
Ja, ja.
Kittners konditionelles Kabarett. Das Lustige ist, ich habe eine einzige Kittner-Show in meinem Leben gesehen. Und zwar in Bonn, als ich da Student war. Das heißt, der Typ, der mein Nachbar ist und der immer Kabarett macht, da musste ich irgendwann nach Bonn zum Studieren fahren, um ihn da tatsächlich mal zu sehen. Auch ein sehr großer Stegreif-Reimer übrigens, nebenbei nur.
Ja.
So, es hängt jetzt hier im TAC immer noch eine Büste vom Voltaire. Manche sagen, er sieht ein bisschen spooky aus, wie er so über den Saal blickt. Der Kittner ist halt irgendwann an dieses Haus gekommen und hat aus dem Theater auf der Bult das Theater am Küchengarten gemacht. Hat ihn das Theater auf der Bult so reich gemacht, dass er sich das hier kaufen konnte oder wie geht das?
Es ist 1987, also, ne? 82 hat das Städtische Bad geschlossen, es stand dann hier leer und 87, ich glaube am 7. Januar hat das dann eröffnet und er ist hier rüber. Mir ist bekannt, dass ihm das damals wohl auch geschenkt wurde tatsächlich. Ne? Wie das genau vonstatten ging, weiß ich nicht, aber es ist natürlich auch, ich glaube, dass das TAP, das lief auch sehr gut und hatte auch einen Bekanntheitsgrad und meiner Meinung nach gehört ein richtiges Kabaretttheater auch zu einer Stadt einfach wie ein Opernhaus oder ein Schauspielhaus oder so. Und vielleicht war das so der Antrieb, ihm das dann auch zu schenken, dass es sowas hier gibt, ne? Und das hat sich dann ja auch tatsächlich sehr etabliert einfach. Was da genau lief und wie das passiert ist, weiß ich nicht.
Aber es sind dann jetzt auch knapp 40 Jahre schon an dieser Stelle, ne?
37.
37 ja. Jahre an dieser Stelle. Und was macht die Branche insgesamt? Wie geht es anderen Städten? Machen Kleinkunst- und Kabaretthäuser im Moment eher auf oder eher zu?
Also, insgesamt ist es natürlich nach der Schließungszeit, gerade auch in Corona, immer noch ein bisschen schwieriger. Also man hatte, vorher war es glaube ich ein größeres Stammpublikum, das ist ein bisschen verloren gegangen in der Zeit. Insgesamt ist es ein bisschen schwieriger, natürlich aus vielen anderen Gründen auch. Und jetzt noch ein schwerer oder andersrum ein sehr guter Sommer, für uns natürlich dann immer ein schwerer Sommer, der ein bisschen zu gut war. Im Moment ist es schwierig. Ich würde insgesamt sagen, Kabarett an sich hat gerade nicht seine Hochsaison, nicht seine Hochphase. Ich würde eher sagen, es machen eher Häuser zu. Deutschlandweit, das ist natürlich auch genau pandemiebedingt und den Auswirkungen danach noch geschuldet. Auch, dass viele Kabaretthausleitende einfach älter waren und sich dann und dann keinen Nachfolger gefunden haben in der Zeit und dann gesagt haben, okay, dann höre ich jetzt auf. Und dadurch hat vieles geschlossen. Es gibt eine starke Vermischung mit Comedy. Also die Grenze zwischen Kabarett und Comedy wird immer schwieriger auseinanderzuhalten und auch für unsere Zielgruppe ist beides irgendwo interessant. Ne? Also wir veranstalten auch schon wieder beides. Darum würde ich nicht unbedingt sagen, dass reine Kabaretthäuser jetzt viel zumachen. Es ändert sich, glaube ich, viel. Also es ändert sich auch inhaltlich bei den Häusern viel. Dadurch überleben die alle, ne? Und es wird immer mehr Comedy auch gezeigt und so weiter. Vielleicht geht das traditionelle Kabaretthaus in dem Sinne schon ein bisschen unter langsam.
So, also die Lage nicht unbedingt paradiesisch, aber jetzt auch keine Hölle. Eine Veränderung der Farbe sozusagen, dessen, was auf der Bühne geboten wird. Und vor diesem Hintergrund kommst du irgendwann hier in diesen Laden und sagst, jetzt habe ich den Mut, jetzt mache ich das zu meinem Broterwerb. Und dann gehst du zur Bank und sagst, gib mir mal ein paar Zehntausender, ich will hier was machen. Und dann sagt die Bank, mit Kabarett? Selten so gelacht. Haha. Nein, wie geht das? Woher nimmt man in diesen Zeiten den Mut, mit so einer Kleinkunst-Kabarettbühne zu versuchen, einen Start zu machen? Jetzt will ich das von dir persönlich wissen.
Ja, also ein grundsätzlicher Start ist das ja erstmal nicht. Also ich, um das kurz zu erklären, seit 5 Jahren bin ich hier Geschäftsführer, aber arbeite hier schon seit 11 Jahren. Mhm. Ich habe unter dem Vorgänger hier gearbeitet und durch viele verschiedene Wege, ich bin in der Veranstaltungsbranche unterwegs gewesen, habe das studiert und so und bin dann hier mal zur Überwinterung reingerutscht, tatsächlich auch einfach nur als Hilfskraft und bin dann so einfach, weil mir der Laden so gefallen hat und auch die Arbeit einfach irgendwie weiter mich quasi hochgearbeitet oder wie auch immer, also viel getan hier einfach. Und der Laden ist mir in der Zeit schon sehr, sehr ans Herz gewachsen, auch die Inhalte und der Umgang hier vor allem mit den Leuten und auch mit den Künstlerinnen und Künstlern ist einfach in der Kabarettbranche schon was ganz Besonderes, sehr familiäres. Und dann ist ja bekanntermaßen, oder viele wissen das vielleicht auch nicht, mein Vorgänger von einem Tag auf den anderen verschwunden. Mhm. Der hat das quasi einfach aufgegeben aus verschiedensten Gründen, ist dann aber wirklich weg gewesen. Und es gab in der Zeit immer noch ein Inhaber, der in Freiburg gelebt hat in der Zeit, der hat das vorher betrieben und der musste dann zurückkommen und dann war ich tatsächlich am Ende der Einzige, der das sinkende Schiff irgendwie nicht verlassen hat, weil es mir am Herzen gelegen hat und oder immer noch liegt natürlich.
So hast das sinkende Schiff nicht verlassen, sondern hast angefangen zu rudern. Und wie ist das dann weitergegangen? Auf welchem Kurs?
Wir haben dann tatsächlich einfach erstmal versucht, den Laden wieder wirklich irgendwie auf Füße zu stellen. Das war auch finanziell hat der Vorgänger das ganz, ganz schlimm hinterlassen, inhaltlich und auch sehr chaotisch. Und dann haben Horst Jansen und ich, Horst Jansen mit seinen ganzen Kontakten von früher und ich dann im digitalen Bereich, was er nicht so drauf hatte, haben wir es irgendwie zusammen wieder hingekriegt. Und dann ging es darum, wir brauchen jetzt aber irgendwie jemanden, der das weitermacht. Also wir haben natürlich Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer gesucht, mehrere Leute eingeladen und ich habe einfach in den Gesprächen gemerkt, die werden das bestimmt toll machen, aber sie werden den Laden komplett verändern. Ne? Die kennen einfach, so ein alter Laden, ein Traditionsladen hat einfach eine Seele, so ein bestimmter Umgang mit den Leuten innerhalb des Ladens und auch mit den Gästen, mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und ich habe gemerkt, das wird auf jeden Fall verschwinden. Ne? Und habe dann mir gedacht, ja, das geht nicht. Also gut, bietest du dich selbst auch an und machst das. Und übernimmst diese doch schwere Aufgabe. Und bei einiges hin und her, ich habe mir dann noch Partner dazu gesucht und dann haben wir das übernommen, eine neue Firma gegründet und dieses Theater dann nach vorne gebracht.
In der Musikbranche ist es ja so, mit Platten kann man nichts mehr verdienen. Das heißt, man geht auf Tour, man spielt live, da ist was drin. Ist es in der Kabarettszene so ähnlich? Da ist es ja so, man hat auch die Möglichkeit, einen YouTube-Kanal zu haben oder irgendwie sowas und kann das da machen. Oder Podcasts, irgendwie sowas in der Richtung, Blogs. Aber ist es so, dass dann doch das Live-Geschäft irgendwas anderes ist? Oder leidet das Live-Geschäft auch darunter, dass die Leute ihre eigenen Möglichkeiten haben, stattzufinden?
Nee, ich glaube nicht. Also im Kabarett zumindest nicht. Also es gibt da immer wieder, also es kommt ein bisschen drauf an. Wenn es Richtung Comedy geht, dann gibt's da natürlich ganz viele online. Das funktioniert auch viel besser, weil natürlich Pointe, ne? Das, also der Unterschied bei Comedy geht's viel mehr darum, dass Pointen hintereinander kommen und immer gelacht wird. Und bei Kabarett baut es sich auf, ne? Es gibt ganz viel, eine große Dramaturgie und irgendwann kommt der Lacher. Und das funktioniert natürlich nicht in kurzen TikTok-Videos. Hm. Darum haben die es natürlich sehr viel schwieriger, das irgendwie online anzubringen. Aber Comedy funktioniert dann natürlich ganz toll. Kabarett ist einfach ein Live-Produkt. Das muss man vor Ort erleben. Man muss auch mit den Leuten diskutieren, sich das anhören und auch irgendwie das Gefühl von den Menschen, die hier mit drin sitzen, dazu erleben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um das auch ja zu verarbeiten, zu verstehen, sich darum Gedanken zu machen.
Ein TikTok-Zufallstreffer aus dem Bereich Kabarett ist Bodo Wartke mit seiner Barbaras Rhabarbaba im Moment, ne?
Ja, klar.
Der ist ja im Grunde genommen nicht planbar, nicht abzusehen, sowas, aber funktioniert irre. Bringt ihm das jetzt auch für seine übliche Programmfarbe neues Publikum? Geht die Generation TikTok Bodo Wartke gucken,
wenn er in die Stadt kommt? Ich denke schon. Also was da Erfolg hat bei TikTok, wenn das richtig funktioniert, dann gehen die Leute da blind hin. Das ist denen egal. Ne? Aber kann schon eine große Enttäuschung dann werden, dass es doch live vielleicht was anderes ist als die kurzen Sachen, die da so kommen. Es gibt viele, auch im Theater im Egi, die machen das 2-3 Mal plötzlich voll. Die kannte vorher keiner. Die sind nur online erfolgreich und dann machen die die Halle mehrfach voll und danach aber nie wieder, weil die Leute gemerkt haben, okay, das ist ja ein ganz was anderes, so ein Live-Programm als jetzt das. Darum ist es, ne, es ist einfach ein großer Unterschied zwischen online und live.
Ja. Luke Mockridge war ja auch ein etablierter Künstler.
Da ist jetzt sozusagen TikTok die Gegenbewegung bewirkt, ne?
Im Prinzip ja. Also er hatte ja schon andere Schwierigkeiten irgendwie. Jetzt ist er wieder da und dann auch schon wieder weg, weil er irgendwie Witze über die Paralympics gemacht hat in einem Podcast, in dem er zu Gast war bei zwei jungen Comedians oder wie man es nennen soll und hat sich da über Behinderte lustig gemacht. Das fällt ihm gerade fürchterlich auf die Füße. Würdest du so einen einladen, wenn der sagen würde, okay, es war wirklich scheiße, es war wirklich doof, oder ist so einer für dich verbrannt mit so einer Geschichte?
Da kommt dann der ganz große zweite Was-ist-Kabarett-Spruch zur Geltung, und zwar ne, Comedy tritt nach unten und Kabarett tritt nach oben. Und das darum erübrigt sich das schon fast. Ne? Also wer Witze über Minderheiten macht oder sich daran bereichert, irgendwie halt, dass er den einfachen Weg geht und solche Witze macht, der hat im Kabarett oder in einem Kabaretthaus auf jeden Fall nichts verloren. Das ist schon mal ganz wichtig. Ne? Im Kabarett geht es darum, ne, ein bisschen gegen die Urigkeit zu gehen. Ne? Das sind Witze, gegen womit man Dinge aufarbeitet, sich auch wehrt gegen vermeintlich mächtigere Sachen und auf jeden Fall nicht gegen Minderheiten geht oder Leute, die sich nicht wehren können.
Macht dir im Moment die Zukunft Sorgen oder hast du das Gefühl, das entwickelt sich ganz, ganz stabil hier?
Stabil würde ich jetzt nicht sagen. Die letzten Jahre waren noch etwas bedrückender, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gerade ist es, zumindest vom Gefühl her, wird es ein bisschen besser. Also das ist immer schwierig zu sagen, wie geht die neue Saison los. Jetzt mit so einem Hochsommer im September oder August hat man erstmal das Gefühl, oh Gott, da kommt ja niemand mehr. Ne? Und, aber in dem Moment, wo das Wetter wechselt, es schlechter wird, gehen die Verkäufe los. Dann denke ich, okay, jetzt wird es irgendwie wieder besser. Was wir geschafft haben, ist so die Sachen, die uns hinterherhängen aus der Corona-Zeit, die sind jetzt endlich erledigt quasi und jetzt kann es vorwärts gehen. Vorher war es katastrophal, jetzt würde ich sagen, läuft es einfach nicht richtig toll. Mhm. Ne? Und das ist ein großer Unterschied. Also es geht weiter, dass es ganz toll stabil in Zukunft geht, ist schwierig. Ein bisschen ist es fast so, ich wurde in der Zeit, in den letzten Jahren oft so enttäuscht, dass ich mir da gar nicht mehr so viele Gedanken drüber mache. Ich gebe mein Bestes, wir gehen hier weiter, es funktioniert, die Leute kommen, wir haben ein tolles Programm und das muss eigentlich funktionieren, funktioniert auch irgendwo. Aber wie es in 2, 3, 4 Jahren ist, ist einfach auch durch die politische Lage, also die ganzen Probleme, die wir im Moment haben, ob die Leute dann, genau wie du vorhin gesagt hast, gehen die noch, wollen die noch lachen, wollen die noch ins Theater und so weiter, wer weiß. Wie die Zukunft jetzt kommt, kann ich nicht genau sagen. Ne?
Merkst du Inflation? Sitzt dir das Geld mehr oder weniger locker bei den Leuten?
Ja, klar. Also es ist schon weniger. Ne? Also man merkt das schon eigentlich deutlich. Das Problem ist, wir müssen natürlich auch unsere Preise dementsprechend auch mal ein bisschen anpassen. Für ein Theater sind wir immer noch ziemlich günstig, würde ich behaupten. Wenn man jetzt in ein Kino geht, da bezahlt man für das, was man bekommt, also sehr, sehr viel mehr. Hier haben wir ja wirklich tolle Sachen und frische Küche und gute Getränke. Aber
das könnte man jetzt so verstehen, als bekäme man im Kino sehr viel mehr. Nee, du meinst,
nein, andersrum.
Bekommst im Theater einfach mehr dafür.
Ja, klar. Aber trotzdem, ne, dadurch, dass man natürlich auch ein bisschen teurer wird und das ist ja auch, merkt man schon, die Leute kaufen dann nicht mehr die zweite oder dritte Flasche Wein, was früher auch mal üblich war. Vielleicht ist es auch das eine Änderung des Trinkverhaltens, das kann natürlich auch sein. Aber das ist schon weniger geworden, man merkt es.
Bekommt das Theater Förderung noch? Also wird das Theater, Land, Stadt, wer ist da mit dabei?
Wir werden gefördert von Stadt und Land. Aber mit einem Betrag, gut, der wird so ein bisschen angepasst, inflationär, aber das ist ein ähnlicher Betrag seit 10, 20 Jahren.
Aber ohne den würde es nicht gehen.
Ohne den würde es unmöglich.
Ja.
Ne? Ohne die Förderung ist ein Haus in der Größe eigentlich nicht wirklich führbar. Ne? Also außer wir würden, das geht gar nicht. Also schon natürlich in der Zeit viele Gedanken darüber gemacht, kann man hier konzeptionell was verändern, um das noch weiter runterzuschrauben, aber wir sind meiner Meinung nach wirklich schon am Minimum, was wir ausgeben können. Und das würde von selbst leider nicht funktionieren. Ja.
Vielleicht kann man ja mal sagen, kann man das Theater mieten tatsächlich auch?
Ja, klar. Also wir machen hier von Trauung, hatten wir letztens eine Trauung hier wirklich auf der Bühne, bis zur Hochzeit, bis zum Geburtstag machen wir ja alles. Wir haben auch eine Bar unten, dann noch mehr, da passen so 30 Leute rein. Und klar, man kann das mieten.
Ja, gut. Auch das muss man wissen, ne? Wenn ihr mal eine Veranstaltung habt, irgendwie wendet euch ans TAC. Hier ist, wie gesagt, Platz genug. Ja. Es gibt eine Bühne, es gibt eine Technik, es gibt zu essen und zu trinken. Kann man, glaube ich, selber bestellen, kann man aber auch von hier nehmen. Ne?
Klar.
Ja.
Wir haben das gerade in der Kabarett-Sommerpause jetzt zweimal gemacht, haben wir hier die Tische und Stühle zur Seite gerückt und haben festgestellt, dass man hier auch richtig geile Konzerte drin machen kann.
Oh ja.
Auch das geht in diesem Laden, wenn man das machen will. Viele, viele Jahre schon in der Branche. Welche Kabarettistin, welcher Kabarettist bringt dich noch richtig schick zum Lachen?
Dadurch, dass ich hier ja quasi 200 Vorstellungen im Jahr sehe, ne, und sehr, sehr viele verschiedene Sachen, bin ich schon ein Fan von etwas derberen Sachen, von derberem Humor, der ein bisschen, ne, also wirklich toll finde ich zum Beispiel Egersdörfer. Matthias Egersdörfer, großartig. Sehr, schon derbe, aber ganz toll. Ein toller Geschichtenerzähler. Ist einfach qualitativ irre. Ganz, ganz toll und schon böse. Kann ich sehr empfehlen. Ganz, also was ich auch sehr toll finde, Ulan Ubator. Ne, ganz verrücktes Zeug einfach. Ne? Also wahnsinnige Geschichten und einfach ja, irre. Das finde ich ganz toll. Und inhaltlich, Max Uthoff ist toll, finde ich. Der kann ganz tolle Sachen erzählen. Und wie er das macht, ist einfach genial. Und zum Beispiel, wer jetzt da ist, Rainer Kröner, der ist ein ganz toller Parodist einfach, der mit ganz, ganz kleinen, feinen Veränderungen in Mimik und Gestik einfach eine Person irre toll darstellen kann. Also den finde ich auch qualitativ einfach ganz toll. Ja, und es gibt da einige, ne? Aber ja, es muss schon wirklich was haben, damit ich noch gut lachen kann.
So, Uwe Janssen, der Kollege von der HZ und Jan Schmitz, der Theaterchef hier im Tag. Und ich bin Volker Wiedersheim. Und das war die Episode vom Klar Soweit Podcast. Übrigens, wenn ihr jetzt zu diesem Thema, das wir besprochen haben, oder überhaupt zu diesem Podcast, den wir machen, eine Anregung habt, schreibt uns gerne. Wir sind per E-Mail immer zu erreichen unter podcast@hz.de. Ansonsten kann ich nur sagen, bleibt uns gewogen. Wenn ihr findet, das ist ganz vernünftig, was wir machen, dann checkt doch einfach mal dieses weitere digitale Geschehen bei der HZ aus. Es gibt uns ja im Internet, es gibt uns mit einer App, es gibt uns bei Instagram und bei TikTok und bei Facebook überall. Und wenn ihr am Ende denkt, Mensch, das ist irgendwie doch alles ganz nützlich und nicht nur lustig, dann erwägt doch mal, ob ihr uns vielleicht mal ein digitales Abo dalasst, wenn ihr das nicht haben solltet und auch noch nicht Print-AbonnentInnen seid. Denn dieses digitale Abo, das gibt's in der Probephase erstmal für 4 Wochen für gar nichts, für lau. Und danach kostet das dann, glaube ich, 11,99 Euro im Monat, was jetzt auch nicht so schrecklich viel ist. Das sind so ist so wie 3 oder 4 Cappuccini in der Markthalle. Und das auf den Monat, das geht schon. Bleibt uns gewogen. Uwe Janssen, Jan Schmitz, ich bin Volker Wiedersheim. Wir danken euch. Ciao.
Danke. Tschüss. Danke, ciao.
Klar soweit. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.